Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind bei den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Seit einer Woche ist Papst Franziskus in Südostasien auf Reisen. Wir ziehen gleich eine Zwischenbilanz mit unserer Korrespondentin, die den Papst begleitet. Und danach schauen wir dann auf einige Großbaustellen der römisch-katholischen Kirche. Wie ist der aktuelle Stand etwa beim Thema Frauenweihe? In 3 Wochen geht in Rom die Weltsynode weiter und die befasst sich ja mit möglichen Reformen. Es ist die längste Reise seiner bisherigen Amtszeit. Papst Franziskus ist in Südostasien unterwegs. Indonesien und Papua-Neuguinea waren die ersten Stationen und inzwischen ist er in Osttimor angekommen. Das ist ein kleines und ziemlich armes Land, in dem fast alle Menschen katholisch sind. Morgen geht es dann noch weiter nach Singapur. Unsere Korrespondentin Lisa Weiß begleitet Papst Franziskus auf dieser Reise. Und jetzt gerade ist sie bei der großen Messe in Dili, der Hauptstadt von Osttimor. Mehr als 700.000 Menschen werden da erwartet. Deshalb habe ich schon vor rund einer Stunde mit Lisa Weiß gesprochen.
Also die Stimmung hier ist wirklich Wahnsinn. Das ist hier eine große freie Fläche, nicht mal asphaltiert, sondern wirklich nur so ein bisschen bodenplatt gemacht. Und hier sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen. Wir haben gar keine Zahlen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es mehr als die 700.000 sind. Ich sehe hier wirklich nur so ein Meer aus Sonnenschirmen, die übrigens auch noch alle weiß und gelb sind, also in den Farben des Vatikans. Und ich habe vorher mit Leuten gesprochen, die sind teilweise seit 8 Uhr morgens hier. Und man muss dazu sagen, hier ist es jetzt wirklich schon später Nachmittag. Aber sind komplett begeistert, dass sie hier sein können, dass sie den Papst jetzt dann bald sehen können. Und hier wird richtig Party gemacht. Also der Papst wird hier wirklich empfangen wie ein Popstar.
Ja, der Papst ist sehr weit entfernt von seinem Zuhause, dem Vatikan. Aber es klingt nach einem Heimspiel.
Das ist definitiv ein Heimspiel, was natürlich daran liegt, dass hier in Timor-Leste oder Osttimor wirklich der Großteil der Bevölkerung, weit über 90%, Katholiken sind. Was wiederum seinen Ursprung in der Geschichte des ja noch ziemlich jungen Landes hat. Osttimor hat sich 1975 erstmal für unabhängig erklärt, wurde dann von Indonesien besetzt und damals waren eigentlich nur 20% der Bevölkerung katholisch. Dann gab es aber wirklich einen jahrzehntelangen Unabhängigkeit, um diese Besatzung wieder loszuwerden. Und in diesem Kampf haben eben die katholischen Priester, die Nonnen, die Missionare sich wirklich auf die Seite der timoresischen Bevölkerung gestellt, haben die Widerstandskämpfer unterstützt, haben ihnen Schutz geboten und dadurch, würde ich sagen, ist dann für viele Menschen hier vor Ort diese Religion, der Katholizismus, der Papst wirklich untrennbar mit ihrem Land verbunden. Und so lässt sich das auch erklären, dass hier so große Begeisterung da ist.
Osttimor ist jetzt die 3. Station dieser großen Papstreise. Zuvor war er schon in Indonesien und in Papua-Neuguinea. Was würden Sie sagen, welche inhaltlichen Schwerpunkte setzt Franziskus bei dieser Reise?
Also das kommt wirklich immer aufs Land an. In Indonesien, das ist ja ein mehrheitlich muslimisches Land, hat er vor allem auf den interreligiösen Dialog gesetzt. Und das war auch sehr eindrucksvoll, als er dann in der größten Moschee dort überhaupt ein Dokument unterzeichnet hat, zusammen mit dem dortigen Imam, wo es wirklich um den Kampf gegen Extremismus ging, religiösen Extremismus auch und wirklich der Versuch, friedlich zusammenzuleben der Religion. Da waren auch viele andere Vertreter von anderen Religionen anwesend. Also da wollte er wirklich ein Zeichen setzen und ich hatte den Eindruck, das ist auch wirklich sehr, sehr gut angekommen. Danach war er in Papua-Neuguinea. Da ist die Situation natürlich völlig anders. Das ist eine Insel, da sind sehr viele Menschen protestantisch, aber es gibt eben auch Katholiken. Und da hat er vor allem zum einen über die Ausbeutung der Natur gesprochen und wie wichtig es ist, die Schöpfung zu bewahren, aber dann eben auch nochmal ganz ausdrücklich für Frieden geworben. Papua-Neuguinea hat gerade in den Highlands große Probleme mit Stammeskriegen und er hat nochmal betont, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten und dass man nur mit Frieden wirklich das Land auch weiterentwickeln kann.
Franziskus wird in diesem Jahr noch 88 Jahre alt. Er hat sich im vergangenen Jahr mehreren Operationen unterziehen müssen. Er sitzt jetzt oft im Rollstuhl bei öffentlichen Terminen. Deshalb steht bei dieser langen und sicherlich auch anstrengenden Reise auch der Gesundheitszustand des Papstes im Fokus. Was würden Sie sagen? Wie geht es ihm?
Also ehrlich gesagt, ich finde, es geht ihm den Umständen entsprechend überraschend gut. Also natürlich, man hört ihn mal husten, man hat ihn auch schon mal gähnen gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geht uns Journalistinnen und Journalisten, die wir mit ihm mitreisen, nicht anders. Ich finde, er hält sich wirklich, wirklich gut. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, die Organisatoren haben die Reise nicht umsonst auf diese Jahreszeit gelegt, weil der Papst im Sommer im Normalfall fitter ist. Es ist nicht die Zeit der Atemwegserkrankungen und auch hier ist ja Trockenzeit gerade. Ist das Wetter zwar, sage ich mal, für uns Europäer nicht ganz einfach zu ertragen, weil es schon sehr heiß ist, aber doch noch deutlich angenehmer, als das jetzt beispielsweise im Winter gewesen wäre. Aber also ganz persönlich gesagt, ich würde gerne in seinem Alter noch so fit sein und so eine Reise so gut durchstehen wie er.
Und es ist ja auch noch nicht die letzte Station der Reise. Wie geht es jetzt noch weiter?
Also die letzte Station wird dann Singapur sein. Und wir fragen uns hier alle Mitreisenden so ein bisschen, was er dort genau wohl erzählen wird. Es gibt verschiedene Theorien, auch hier in unserem Pool an Journalistinnen und Journalisten aus ja fast der ganzen Welt. Es gibt einige, die sagen, er möchte da eine Annäherung mit China schaffen. Was auf jeden Fall klar ist, es wird ganz anders sein. Also Singapur ist ein bisschen die Stadt oder das Land, zu der viele Nationen hier in der Gegend aufschauen oder es als Vorbild nehmen. Das ist jetzt wirklich sehr modern und nicht wie beispielsweise hier in Osttimor, Timor-Leste, wo schon Internet wirklich ein Luxus ist. Das ist hier eins der ärmsten Länder der Welt, in dem wir gerade sind.
Meine Kollegin Lisa Weiß begleitet Papst Franziskus auf seiner Reise durch Ostasien. Und wenn der Papst zurück ist in Rom, dann steht auch bald schon die nächste Reise an. Ende September geht es nach Luxemburg und Belgien. Und danach, im Oktober, gibt es eine Großveranstaltung in Rom. Da trifft sich dann die Weltsynode der katholischen Kirche. Nach derzeitigem Stand zum letzten Mal. Das ist ein Gremium, das hat Papst Franziskus persönlich ins Leben gerufen. Es berät über mögliche Reformen in der Kirche. Wie der aktuelle Stand ist bei einigen katholischen Großbaustellen, das fasst jetzt unsere Vatikan-Korrespondentin Elisabeth Pongratz zusammen, etwa bei diesem hochumstrittenen Thema.
Die Frauen machen zwar den großen Teil der Arbeit in der katholischen Kirche, sie sind aber zu den wichtigsten Entscheidungspositionen nicht zugelassen und zu allen Weiheämtern. Und das müsste sich unbedingt ändern. Evangeliumsgemäß wäre gleichberechtigt.
Die Schweizer Religionspädagogin Helena Jeppesen-Spuhler, die seit mehr als 20 Jahren beim Hilfswerk Fastenaktion ist, hat bei der Generalversammlung der Bischofssynode für eine synodale Kirche ein Stimmrecht, als eine von 10 europäischen Teilnehmern, die nicht Bischöfe sind. Ihre Berufung ist ein absolutes Novum in der Geschichte der katholischen Kirche. Erstmals dürfen Frauen und Laien in einer Bischofssynode abstimmen. Angestoßen hat das Papst Franziskus.
Sehr konservativ finde ich nicht, dass er das ist. Er hat ja immerhin die Diskussion auch zugelassen. Er hätte auch sagen können, die Synodenversammlung darf gar nicht über diesen Zugang zu allen Ämtern sprechen.
Schon einmal hat Franziskus eine Diskussion zu einem ähnlich umstrittenen Thema zugelassen, bei der Amazonas-Synode 2019. Damals ging es um die sogenannten Viri Probati, verheiratete Männer, die als Priester geweiht werden sollten. Im Amazonasgebiet fehlt es an Priestern. Die Synode sprach sich für eine Weihe aus. Doch der Papst entschied sich dagegen. Die Enttäuschung war riesengroß. Jeppesen-Spuhler glaubt, dass Franziskus heute nicht mehr so leicht über ein Votum der Synode hinweggehen würde.
Weil wir 5 Jahre später sind und weil wir unterdessen nicht nur das Amazonasgebiet befragt haben, was Sie denken zu den wichtigsten Herausforderungen in der Kirche heute, auch innerkirchlich eben bei dieser Ämterfrage. Und wir haben in der ganzen Welt eine Befragung gemacht und aus allen Kontinenten kam eine der stärksten Rückmeldungen war, die Stellung der Frau muss sich verändern.
Für das Projekt der Weltsynode sind Gläubige überall befragt worden. Es ist ein Prozess, auf den Papst Franziskus die katholische Kirche geschickt hat. 2021 ist das Abenteuer losgegangen. Das Ziel ist eine synodale Kirche. Gemeinschaft, Teilhabe und Mission sind die wichtigsten Themenfelder. Es ist ein Herzensanliegen von Franziskus. Die Bischofssynode ist dabei die wichtigste beratende Versammlung – Beim Eröffnungsgottesdienst im Oktober 2023 formulierte der Papst deren Hauptaufgabe.
Unseren Blick wieder auf Gott auszurichten, um eine Kirche zu sein, die mit Barmherzigkeit auf die Menschheit schaut. Eine Kirche, die geeint und geschwisterlich ist, oder zumindest versucht, geeint und geschwisterlich zu sein. Eine Kirche, die zuhört und in Dialog tritt. Eine Kirche, die segnet und ermutigt, die denen hilft, die den Herrn suchen.
Über mehrere Wochen berieten knapp 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie es mit ihrer Kirche weitergehen soll. Erstmals saßen Ordensschwestern aus Afrika, Kardinäle, Frauen und Männer ohne Weihen an einem Tisch. Genauer gesagt an einem runden Tisch. Diesen Dialog wollte Franziskus haben. Entscheidend dafür, so sagte er immer wieder, sei das gegenseitige Zuhören. Konkrete Ergebnisse wurden bei der ersten Bischofssynode nicht erwartet. Zunächst sollten die Beteiligten aus aller Welt, von Europa über Afrika nach Asien, sich lediglich gegenseitig anhören. Im Abschlussdokument fanden sich daher keine konkreten Beschlüsse, weder zum Umgang mit Homosexualität, zum Zölibat oder zum Diakonat für Frauen. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, sah in der Versammlung damals nur einen ersten Schritt.
Die Synode war sehr ehrlich und dafür bin ich dankbar und gehe deshalb auch zufrieden nach Hause zurück. Mutig war sie noch nicht, diese Synode. Und das gehört, glaube ich, auch zu den Gaben des Heiligen Geistes. Mut, die Angst zu überwinden, die auch immer wieder zu spüren war. Angst vor Veränderungen dieser Kirche.
Anders soll es bei der diesjährigen Bischofssynode werden. Erneut trifft sie sich im Oktober in Rom. Kardinal Jean-Claude Hollerich, der Erzbischof von Luxemburg, ist als Generalrelator quasi für den weltweiten Reformprozess verantwortlich.
Nicht alles wird auf dieser Synode entschieden werden. Also diese Erwartungshaltung ist viel zu groß, ne? Ist unmöglich. Aber einige Weichen, glaube ich, werden gestellt werden. Die Kirche wird nachher anders sein.
Er selbst, so erzählt Hollerich, habe die Synodalität als neuen Stil am eigenen Leib erfahren.
Man spricht ja von synodaler Bekehrung. Ich selber habe auch diese Bekehrung erlebt. Wenn ich jetzt auf meine Räte höre, höre ich ganz anders zu. Ich bringe nicht gleich meine Einwände ins Spiel, sondern schweig mal lieber, ne? Und lass das dann einmal ruhen und unterstütze das manchmal auch, wenn das nicht meine eigene Meinung war. Das hätte ich vorher nicht gemacht.
Seine Zuversicht für eine Veränderung der Kirche gewinnt Hollerich, der wie Papst Franziskus dem Jesuitenorden angehört, aus den vielen Berichten der Bischofskonferenzen aus aller Welt.
Die Kirche ist erwacht. Und dieser synodale Prozess geschieht ja nicht nur in Rom, sondern geschieht in den Lokalkirchen. Fast möchte ich sagen, unwiderruflich. Der Papst sagte, ich möchte hören und die Leute sprechen.
Nach Ansicht von Religionspädagogin Helena Jeppesen-Spuhler sind Entscheidungen längst überfällig. Gleichzeitig sagt sie, es bewegt sich etwas in der Frauenfrage.
In der Synodenversammlung gab es nicht nur Frauen, die für die Sache der Frau gesprochen haben, sondern auch Bischöfe und Kardinäle und relativ offen. Also diese offene Diskussion finde ich schon bemerkenswert und ich glaube, es bewegt sich mehr, als dass man denkt. Aber natürlich, aus meiner Schweizer Perspektive, sind wir sehr spät und wir müssen dringend zu Entscheidungen kommen.
Bei einem anderen Thema ist in der katholischen Kirche schon einiges in Bewegung gekommen. Es geht um den Umgang mit Homosexualität. Im vergangenen Dezember hat das Dikasterium für die Glaubenslehre, die ehemalige Glaubenskongregation, also die zentrale vatikanische Behörde für Glaubensfragen, erklärt, dass Priester homosexuelle Paare segnen dürfen. Auch wenn dies nicht im Rahmen eines Gottesdienstes passieren darf und eine Ähnlichkeit mit der Eheschließung ausgeschlossen werden muss, so ist es doch ein offizieller Wandel, den der Vatikan vollzieht und der bei Besuchern auf dem Petersplatz gut ankommt.
Mit diesem Schritt zeigt die Kirche gegenüber der LGBT-Community recht klare Signale. Ich denke, dass es eine richtige Entscheidung ist. Es bestätigt sich, dass Papst Franziskus sehr fortschrittlich ist und dass er die Kirche nach vorne bringen will.
Doch nicht alle finden die Erlaubnis der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gut. Kurz nach der Veröffentlichung des kirchlichen Schreibens Fiducia Supplicans gab es einen regelrechten Aufstand in Afrika. Im Januar erklären die afrikanischen Bischofskonferenzen, dass sie gleichgeschlechtliche Paare nicht segnen würden. Aber ist dieser Papst nun ein Reformer? Die Schweizerin Helena Jeppesen-Spuhler, die bei der Generalversammlung der Bischofssynode stimmberechtigt ist, meint ja.
Ich sage immer noch, dass er ein Reformer ist, weil er die Diskussion ermöglicht hat und geöffnet hat und viel Dynamik hineingebracht hat. Er wird nicht unter die ganz großen Reformer, unter den Päpsten eingehen, denke ich. Wenn er die Synode jetzt nicht konsequent zu Ende führt.
Und weiter geht diese Weltsynode in 3 Wochen am 2. Oktober. Der Beitrag dazu kam von Elisabeth Pongratz und eine längere Version davon, die finden Sie online in der DLF-Audiothek. Sie hören die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk und jetzt geht's in die Alpen. Da ist die Wandersaison noch voll im Gange und manche Menschen, die verbinden den Urlaub in den Bergen bewusst mit der Suche nach religiösen Erfahrungen. Berge haben ja etwas Erhebendes, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Und einige Kirchengemeinden vor Ort, die stellen sich darauf ein und entwerfen zur Urlaubszeit spezielle Angebote. Burkhard Schäfers ist dem nachgegangen.
Ein Berggottesdienst am Gipfel, Wandern mit geistlichen Impulsen, Meditationen. Wer sich das touristische Programm im bayerischen Ferienort Oberstaufen anschaut, stößt auch auf geistliche Angebote.
Eine große Veranstaltung ist der ökumenische Berggottesdienst zum Sonnenuntergang am Hochgrat, begleitet von Musikkapellen, von Alphorngruppen, von Jodlergruppen. Wir hatten jetzt ein Angebot, wo wir jeden Abend Familien und Kinder eingeladen haben, eine Gute-Nacht-Geschichte zu hören und danach gemeinsam einen Abendsegen zu sprechen.
Judith Krug ist katholische Pastoralreferentin. Sie hat das religiöse Ferienprogramm zusammen mit dem evangelischen Pfarrer von Oberstaufen entwickelt. Die gebürtige Allgäuerin geht regelmäßig mit Gästen und Einheimischen wandern.
Die Berge sind, glaube ich, für viele Menschen ein Ort, der sie einfach rausführt aus ihrem Alltag. Da ist einfach der ganze Stress weg, den ich von Berufswegen habe, den ich vielleicht sonst in meinem Alltag habe. Und das ist für viele so ein Ort, wo sie sich nochmal ganz anders verbunden fühlen mit der Natur, miteinander und dann schlussendlich eben auch mit Gott.
Spirituelle Erfahrungen. Was zwischen Arbeit, Familienstress und Freizeitvergnügen oft verschütt geht, suchen religiös Interessierte auf dem Berg. An einem Ort, der die Sinne auf andere Weise ansprechen kann. Weil es dort ruhiger ist als in der Stadt. Dazu die Luft, die Höhe, steiler Fels, Wasserfälle, weite Blicke.
Jeder Berg ist anders. Schon allein von der Form. Die Bewaldung am Berg ist entscheidend. Gibt es da Grünflächen? Ist es eher steinig? Wie ist dieser Berg beschaffen? Was habe ich für eine Aussicht auf den Berg? Ich habe Berge, da habe ich, ich drehe mich einmal am Gipfel um und habe ein unglaubliches Panorama. Und andere Berge, da bin ich dann eher, weil sie bewaldet sind, eher so ein bisschen geschützt von den Baumwipfeln. Wieder andere haben sehr, sehr schöne Lichtungen, die aber auch umstanden sind von vielen Bäumen. Und so hat jeder Ort am Berg seinen eigenen Charme und seine eigene Sprache.
Viele seien hier, mitten in der Natur, besonders empfänglich für existenzielle Fragen, sagt die Theologin Judith Krug.
Bei manchen kann es sein, dass sich auf dem Berg dann ein Gespräch ergibt, wo ein Thema in den Vordergrund rückt, das vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm war. Dass Menschen dann plötzlich sehr intensiv über etwas sprechen, wo man merkt, da sind Dinge am Arbeiten, die sich dann vielleicht auch lösen oder die nächsten Tage lösen. Und wieder andere kommen ganz gezielt mit einer wirklich schwierigen Lebenssituation und sagen, haben Sie kurz Zeit, ich möchte gerne reden. Und dann sitzt man im Gras nach einem Berggottesdienst und spricht eine Stunde. Auch das gibt es.
Religion kommt in den Bergen auch da vor, wo man es nicht unbedingt erwarten würde. Zum Beispiel in einer hochtechnisierten Umgebung. Der Gotthard-Basistunnel in den Schweizer Alpen ist mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt. Der Bau dauerte 17 Jahre. Die Arbeiter mussten weit unten im Bergmassiv mit Gefahren, Dunkelheit und großer Hitze klarkommen. Den Tunneldurchbruch feierten Politik, Baufirmen und Beschäftigte im Jahr 2010 auch mit religiösen Symbolen. Sie riefen die heilige Barbara an, Schutzpatronin der Menschen, die unter Tage arbeiten. Barbara-Statuen seien in vielen Bauten in den Tiefen der Alpen zu finden, sagt die Schweizer Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Olgiati.
Es gibt so eine Art, würde ich sagen, Religion des Tunnels, habe ich sie so benannt. Und sie wird praktiziert von Menschen, die eigentlich auf der einen Seite höchst spezialisiert sind und auf der anderen Seite aber aus der ganzen Welt stammen. Und sie teilen diese Religion gemeinsame Ritualen, die eine Zusammengehörigkeit zum Ausdruck bringen.
Der Bau des Gotthardtunnels bis zu 2,5 Kilometer unter dem Fels sei eine technische Spitzenleistung gewesen. Und zugleich ein nicht bis ins Letzte kalkulierbares Wagnis, sagt die Professorin für Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Ich habe mich damit beschäftigt und fand es sehr interessant, dass in einer Welt, wo es sehr viele Sicherheitsprotokolle gibt, selbstverständlich und ein enormes Fachwissen, dass gleichzeitig Formen der Religion gibt, die diesen Menschen in diesen Situationen einen Lebenssinn vermitteln und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Die Alpen gelten als eine Region vielschichtiger Phänomene von Glauben und Aberglauben. Neben der Anrufung von Schutzheiligen ist seit dem 12. Jahrhundert das sogenannte Wetterläuten belegt. Eigens geweihte Wetterglocken sollten Sturm, Hagel, Blitz und Donner fernhalten und Wetterhexen vertreiben.
Es ist ein Gebiet, in dem man eben den Naturkräften und den Gefahren ausgeliefert ist im Alltag. Und da spiegeln sehr viele religiöse Praxen diese Spannung zwischen dem, was man kontrollieren möchte und dem, was als unkontrollierbar den Menschen zukommt. Und die Unwetterglocken sind ein Versuch, mit dem Unkontrollierbaren umzugehen.
Seit jeher sei es herausfordernd, in und mit den Bergen zu leben, sagt Daria Pezzoli-Olgiati. Und zugleich bereichernd.
Sicher kann man in einem Bereich wie die Alpen heute noch Momente beobachten, in denen die Menschen angesichts dieser grandiosen Natur vielleicht einen gewissen Sinn auch für Proportionen entdecken. Also wie groß unser Körper ist und wie groß ein Massiv ist, das uns mehr mit Fragen unseres Lebens und des Sinn des Lebens konfrontiert.
Wahrscheinlich ist es das, was die Leute bei den Angeboten von Tourismusseelsorgerin Judith Krug im Allgäu suchen. Die Berge als Lebens- und Glaubensmetapher, um den eigenen Horizont zu weiten.
Ich denke, das ist für viele Menschen eine sehr befreiende Erfahrung. Zu sehen, es geht Schritt für Schritt. Manchmal ist ein Schritt schwieriger, manchmal ist er leichter. Das ist, glaube ich, so eine kleine Miniatur des Lebens, die man auf dem Berg erfahren kann.
Religiöse Angebote beim Alpenurlaub. Burkhard Schäfers hat sich dazu umgehört. In einer knappen Minute gibt's hier im Deutschlandfunk die 10 Uhr Nachrichten und danach dann die Sprechstunde heute mit Lennart Pyritz. Es geht um gesunde Milchzähne, Zahnheilkunde bei Kindern. Das war die Sendung Tag für Tag. Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse und wenn Sie mögen, gerne bis morgen um diese Zeit.